Technik wird zwar 161 heute mit Jens Krochdreist.
Hallöchen.
Und mein Name ist Marcel Böttcher, hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
So Jens, du hast das erste Mal zu uns direkt ins Studio gefunden. Das freut mich sehr. Ja, mal wieder nach Hannover verschlagen.
Ja, mal ohne Skype.
Mal ohne Skype. Der Webmontag hat dich hergetrieben.
Ja.
Und erzähl doch mal, was werden wir heute so erzählen? Was treiben wir?
Wir haben uns vor kurzem an einem Thema aufgehängt, über Skype mal unterhalten, wie es mit der Fortbildungssituation in Deutschland so aussieht. Wie können sich Webentwickler fortbilden? Und darüber wollen wir heute mal was diskutieren.
Genau, so ein bisschen ins Rollen gekommen ist es ja durch ein ein Forum-Eintrag im Self-HTML-Forum.
Ja.
Da ging es so ein bisschen, da hat eine mir unbekannte Person mal gefragt, wie es denn mit Self-HTML aussieht, ob die Jungs das schon komplett eingestellt haben, ob Self-HTML überhaupt noch lebt. Und da ging dann auf jeden Fall eine ziemlich hitzige Diskussion los, wo es darum ging, ja, wie es um Self-HTML gestellt ist und wie es in Zukunft weitergehen sollte. Und das hat uns so ein bisschen auf das Thema gebracht. Da ging es dann nämlich auch so ein bisschen um die Webcrowds und das war eine relativ ordentliche Diskussion da auf jeden Fall.
Ja, und auch am richtigen Objekt oder Subjekt heraufgezogen. Denn, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damals vor vielen Jahrhunderten, als ich angefangen habe, mich mit Webentwicklung zu beschäftigen, habe ich viele der Sachen, die ich weiß, durch Self-HTML gelernt. Aber es gab damals auch nichts, ne? Wir hatten nichts damals.
Kurz nach dem Krieg, genau.
Genau. Ja. Und da ist dieser Nimbus von Self-HTML sicherlich damals auch entstanden, weil es so im Prinzip die erste komplette Dokumentation war. Ich habe auch jahrelang noch einen Ausdruck aufbewahrt, einer Übersicht. Das war stand drüber HTML. Das war dann später bei Sinner Schrader immer mit einem Kollegen ein geflügeltes Wort. Über HTML haben wir dann immer geredet. Das gab es, glaube ich, in Version 3.6 oder sowas von Self-HTML, war dann die Übersicht mit HTML überschrieben. Also das war immer eine wichtige Anlaufstelle für mich.
Ich wurde vor kurzem gefragt, wann ich eigentlich meine erste Website irgendwie ins Netz gestellt habe, meine ersten Gehversuche gemacht habe. Dann habe ich mal überlegt und auch so ein bisschen recherchiert, weil ich bin damals über ein Magazin, was meine Mutter abonniert hatte, um so einen Einstieg generell ins Computerleben zu finden. Die hatten dann irgendwie in Ausgabe 135 oder so, die drei Standard-Tags in HTML halt, so ist ein Grundgerüst, so binden sie ein Bild ein, das ist eine Überschrift und so können sie was verlinken. Naja, und über diesen Artikel bin ich dann wirklich zu dem gekommen, was ich heute halt auch den ganzen Tag lang treibe. Und das müsste 2001 gewesen sein. Also es ist auch schon jetzt fast bald dann ein Jahrzehnt her, dass ich mich da reingeworfen habe. Und ich bin damals dann auch relativ schnell, weil ich mich so mit diesen ganzen Baukästen und reinen VisiVig-Editoren halt gar nicht anfreunden konnte, ziemlich schnell so ins Basteln gekommen und wollte verstehen, was ich da tue. Ja, und dann ging der Weg natürlich ziemlich schnell zu Self-HTML. Und damals war das auch noch eine super gute Quelle.
Ja, es gab damals auch nicht viel Auswahl. Es gab dann noch von Johannes Gamperl drei Projekte, die sich mit JavaScript, Java und DHTML beschäftigt haben. Milch und Zucker, Kakao und Kekse und ich weiß nicht, wie das andere noch hieß. Kaffee und Milch oder sowas oder was weiß ich. Es gab so drei Projekte von dem Johannes. Und ja, halt das von Stefan Münz, damals noch alleine gemachte Self-HTML. Wir hatten ansonsten keine große Auswahl und auch im amerikanischen Bereich gab es nicht so wahnsinnig viel. Und für jemanden, der wie ich damals als Quereinsteiger ohne wirkliche schulische oder universitäre Bildung im Bereich Web angefangen hat, war natürlich auch das Lesen der W3C-Specs nicht unbedingt angesagt.
Ja, klar.
Auf die Idee wäre ich nie gekommen, die W3C-Specs zu lesen. Also wenn dann halt so aufbereitet wie damals von Stefan Münz. Und aber Der hat dann irgendwann mal aufgegeben, sein Projekt aufgegeben, weiter zu betreuen. Konnte er nicht mehr, wollte er nicht mehr. Dann hat es eine Truppe übernommen. Und es gab auch so ein leichtes Zwischenhoch. Dann gab es neue Versionen. Ich glaube, Münz hat damals mit der Version 6 aufgehört. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann sind sie jetzt mittlerweile bei Version 8 angekommen, 8.2. Die ist aber auch schon seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr überarbeitet worden inhaltlich.
Ja.
Und in diesem Falle sind 3 Jahre ziemlich lange Jahre.
Da hat was inhaltlich. Da hat das Web die Jungs selbst überholt, ja.
Ja, und es ist einfach auch so, hat sich ja eine unheimliche Menge an Text angesammelt. Das sind im Buch über 1000 Seiten und die musste erstmal überarbeiten, weil irgendwann mal sich ja auch der Inhalt, die Bewertung des Inhaltes ändert. Als Münster angefangen hat, das zu schreiben, waren Layout-Tabellen ganz normal. Es ging nicht anders, ja. Das war im Prinzip Notwehr der Webentwickler und Designer gegenüber den miserablen Browsern, überhaupt in irgendeiner Form ein Layout hinzubekommen. Und das brauchen wir heute nicht mehr. Wer heute noch mit Layout-Tabellen arbeitet, der weiß einfach nicht, dass es besser geht. Aber es ist nicht mehr so, dass wir es wegen der Browser machen müssen. Nur diese technische Erweiterung ist in Self-HTML nicht so wirklich angekommen und durchgekommen. Und auch die ganzen technischen Erweiterungen, die es jetzt zu langsam gibt, die Browser austesten, die aber noch nicht fertige Specs sind, die sind auch nicht angekommen. Also es ist einfach auf dem Stand von vor 3 Jahren oder vielleicht vor 5 Jahren stehen geblieben. Und das ist nicht mehr das, was wir heute empfehlen würden, mit dem wir täglich arbeiten würden, oder?
Ich habe in der Diskussion auch, ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle, irgendwo gesagt, ich bin immer irgendwo tief verbunden mit diesem Projekt, weil es mich einfach irgendwie zu meinem jetzigen Job und bei mir ist ja Job gleich Hobby gebracht hat.
Ja.
Und ich den Jungs auf jeden Fall viel zu verdanken habe. Ich kann aber einfach niemanden guten Gewissens auch nur einen Artikel empfehlen, weil das Problem, was ich dabei habe, ist, dass ich Angst habe, dass derjenige, der vielleicht Einsteiger ist, 3 Klicks macht und dann vor einem Quellcode steht, bei dem ich auf jeden Fall davon abraten würde, da sich was abzugucken. Es sind noch immer ziemlich viele gute Artikel vorhanden. Einige haben sich sicherlich auch über die Zeit nicht unbedingt komplett geändert und die könnte man theoretisch noch empfehlen, aber es sind so viele Artefakte mit in dem Projekt, dass man einfach sehr vorsichtig sein muss, was man jemandem an die Hand da geben kann. Und das ist ziemlich schade.
Ja, es gibt Sachen, die bei Self-HTML, die ich immer noch sehr gerne lese oder auf die ich immer wieder gerne zurückgreife. Es gibt eine Kurzdarstellung über die Robots.txt. Das ist auch einer der Artikel zum Thema, die du über Google ziemlich schnell findest. Da steht alles Wichtige drin. Finde ich klasse. Genauso wie ich ansonsten, wenn ich zum Beispiel gerne wissen möchte, wie Conditional Comments geschrieben werden und mein Editor mir nicht hilft. Mittlerweile hilft mir mein Editor, aber früher nicht. Wenn ich das nachschlagen wollte, bin ich immer zu Dr. Web gegangen, weil ich ganz genau weiß, da gibt es einen kompakten Artikel bei Dr. Web zu Conditional Comments, der ist auch schon ziemlich alt, aber daran hat sich ja nichts geändert. Bis ich allerdings bei Microsoft direkt was zu Conditional Comments finden würde, in dieser nicht besonders benutzerfreundlichen MSDN-Bibliothek.
Das hast du aber sehr
voll
umschrieben.
Ja, das würde mich halt ein bisschen nerven. Und bei Dr. Web finde ich sofort.
Ja.
Und bei Self-HTML ist es genau das Gleiche. Self-HTML nutze ich zum Beispiel sehr gerne für die Referenz. Also wenn ich wissen möchte, welche Attribute können bei welchem Element genutzt werden. Man dabei zum Beispiel feststellt, dass es das Klassenattribut im HTML-Element nicht erlaubt ist, dann ist das klasse. Ja, da kann ich bei Self-HTML ziemlich schnell drauf kommen. Und einen anderen Weg, ich kenne keinen anderen Weg, der mir so schnell weiterhilft. Mhm. Aber die eigentliche Referenz finde ich nicht mehr empfehlenswert, wenn ich zum Beispiel dran denke, dass es einfach Beispielcode gibt, in dem Formulare mit Tabellen ausgezeichnet werden.
Ja, genau, das ist halt das Problem, was ich ja auch gerade schon meinte bei Self-HTML. Es gibt einfach zu viele Minenfelder und du kannst Self-HTML, oder ich traue mich nicht, einem Anfänger Self-HTML einfach in die Hände zu geben und sagen, hier, guck dir das mal an, weil ich einfach Angst hätte, dass er 3 Klicks macht und dann halt bei genau sowas halt landet, irgendwie einem Formular, das mit Tabellen halt zusammengehalten wird. Und das ist einfach schwierig. Aber wir wollten ja eigentlich nicht die ganze Zeit über Self-HTML reden und über Dinge, die man nicht mehr empfehlen kann, sondern genau das Gegenteil betreiben, nämlich Dinge empfehlen. Was sind denn so die täglichen Seiten oder die Seiten, die du so täglich für deine Arbeit benutzt, auf die du baust, die dir am meisten bringen?
Das wären Seiten, die ich jetzt nicht einem Anfänger empfehlen würde. Deswegen sollten wir, glaube ich, erstmal drauf schauen, welche Seiten können wir denn tatsächlich einem Anfänger empfehlen.
Okay.
Und die kann man ja unterteilen in deutschsprachig und nicht deutschsprachig oder sagen wir so deutschsprachig und englisch. In französische Einführung würde ich auch nicht lesen können, leider.
Nee.
Und bei deutschsprachig, da drängen sich als erstes die Einführung von Michael Jendrischik auf.
Ja.
Einführung in XHTML, CSS und Webdesign. Das gibt's als Buch, gibt's aber auch als Webseite. Ursprünglich gab's das als Webseite, dann wurde es mal als Buch veröffentlicht und mittlerweile ist die zweite Auflage erschienen, sowohl gedruckt als auch online.
Kann man beides ziemlich bedingungslos empfehlen, sowohl die gedruckte als auch die Online-Ausgabe?
Ist auch immer die Frage, wie man gerne liest. Ich lese zum Beispiel sehr gerne Bücher, weil ich auch nicht immer meinen Rechner dabei habe und im Bett liegend angenehmer ist, ein Buch zu lesen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber zum immer wieder mal nachschlagen, auffrischen ist die Webseite auch ganz prima. Und das gleiche gilt für Little Boxes. Little Boxes ist dann noch sehr viel mehr empfehlenswert für Anfänger. Und da gibt's die Version Little Boxes 1, also den Einstieg, mittlerweile auch im Web kostenlos zu lesen. Und die Version 2 gibt's derzeit nicht kostenlos. Vielleicht kommt das noch, keine Ahnung.
Aber wir hatten den guten Mann ja auch erst vor 10 Sendungen oder sowas im Studio sitzen. Ich glaube, Version 2 baut ja komplett auf 1 auf und erweitert das halt einfach. Es gibt noch Version 0, die ist, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war.
So die Vorarbeiten.
Die mehr oder weniger Vorgeschichte halt entsprechend.
Ja, genau.
Aber die Version 1 kann man auf jeden Fall einem Anfänger ebenso bedenkenlos in die Hand drücken und das Schöne ist halt, die Werke nehmen einen halt wirklich an die Hand und führen einen an sehr sinnvollen Stellen halt ein. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem beim Zusammensuchen. Es gibt viele super gute Quellen, aber wenige, die man einem Anfänger in die Hand drücken kann, ihn 2 Wochen in den Keller schließen und er ist dann wirklich halt weitergekommen.
Ja, also das sind jetzt so die konzentrierten Quellen, die mehr einen Referenzcharakter oder einen Einführungscharakter haben, einen Einführungscharakter.
Ja.
Referenz bieten sie leider beide nicht, dass ich also wirklich konkret schnell nachschlagen könnte, die einzelnen HTML-Elemente und die dazu passenden Attribute zum Beispiel. Das bieten sie jetzt beide nicht.
Gut, aber es ist ja generell eigentlich so, dass man, wenn man mit der Thematik fast gar nichts bisher zu tun hatte, man auch nicht unbedingt so auf einen Referenzwerk angewiesen ist.
Ja.
So, weil am Anfang muss man sich halt erstmal wirklich einfinden und deswegen ist das halt gerade so klasse, weil man da halt in die Hand genommen wird und sich das alles von Grund auf erarbeiten kann. Und irgendwann kommt man dann halt an die Stelle, wo man ein bisschen mehr machen will, gegebenenfalls 1-2 Dinge auch nicht in den beiden Werken halt auftauchen und dann ist natürlich eine Referenz ziemlich gut. Und dann wird's im deutschsprachigen Raum, jedenfalls, wenn wir im deutschsprachigen Raum bleiben wollen, ein bisschen eng.
Ja, aber gehen wir erstmal, bevor wir zu einer Referenz kommen, die es im deutschsprachigen Raum durchaus gibt. Ich kenne allerdings auch nur eine. Können wir noch zu 2 Seiten kommen, die dann, die noch ein bisschen mehr einführende und auch weiterführende Informationen bieten. Das eine sind die Webkraut selber. Auch außerhalb der alljährlichen Adventskalender haben wir immer mal wieder Artikel, die einzelne Themen beleuchten. Wir hatten auch schon mal eine Serie über HTML5, die zumindest versucht hat, zu zeigen, in welche Richtung die Entwicklung bei HTML5 geht.
Ja.
Und es gibt ansonsten noch die Seite Einfach für alle von der Aktion Mensch, die zwar in ihrer Ausrichtung Barrierefreiheit nicht das ist, was ich einem Anfänger empfehlen würde,
ja, klar.
Aber die Detailartikel bietet zum Beispiel, ich denke da vor allen Dingen an die beiden Artikel über Formulare und Tabellen, die sowohl einen Anfänger als auch einen Fortgeschrittenen wie auch einen Profi neue Aspekte durchaus beibringen kann, auf neue Gedanken bringen kann. Und gerade diese einzelnen Artikel über Tabellen und Formulare kann man immer jederzeit empfehlen. Der Formularartikel ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 Jahre alt und er ist immer noch spitze.
Mhm.
Das sind zumindest so einzelne kleine Highlights, die man da noch rausziehen kann, um das Ganze jetzt dann tatsächlich mal richtig umfassend zu beleuchten. Und ja, ansonsten bliebe als Referenz in meinen Augen in Deutschland nur noch Webmaster Pro übrig.
Das ist ganz lustig, weil das ist so eine Geschichte, die ich vor, die sind auch schon uralt. Ich glaube, das ist so einer der Geschichten, auf die ich gestoßen bin, nachdem ich Self-HTML entdeckt hatte. Jahrelang gar nicht mehr beachtet, irgendwie war auch gar nicht mehr auf meinem Schirm, aber es gibt sie noch. Hm. Und du arbeitest damit?
Nö.
Nö?
Nö. Ich weiß, dass die existieren und ich habe immer mal wieder auf Artikel oder auf Verweise in der Suchmaschine auf die Referenz gestoßen.
Ja.
Aber ich habe mir diese Seite nie gemerkt, um damit konkret zu arbeiten.
Dann hast du auf jeden Fall ein anderes Suchverhalten, weil ich bin auf die echt gar nicht mehr gestoßen.
Ja, und ich weiß auch mittlerweile, warum ich nicht mehr zu denen gegangen bin, weil die Seite einfach für schnell mal was nachschlagen einfach zu träge ist.
Ja.
Im Gegensatz zu Self-HTML wird man da mit sehr viel Design-Elementen, die auch mehr verwirren als unterstützen und vor allen Dingen mit sehr viel Werbung verwirrt. Und bei Self-HTML geht es wirklich nur um die Inhaltsvermittlung. Und bei Webmaster Pro geht es auch ums Geldverdienen, was ich denen ja nicht vorwerfe. Aber
nee, absolut.
Wenn ich jetzt nur schnell etwas suche, dann bin ich bei Self-HTML einfach 3-mal schneller, obwohl ich mich auch erstmal hindurchwursteln muss, weil deren Informationsarchitektur auch stark verbesserungswürdig ist. Aber bei Webmaster Pro findest du auch teilweise auch erst auf den 3. Klick genau das, was du haben möchtest. Aber es ist eine aktuell gehaltene Referenz, wo es auch modernere Browser gibt als bei Self-HTML und die durch die Nutzerkommentare zumindest die Möglichkeit geben, dass man auf dem neuesten Stand bleibt. Das ist zumindest ein Blick wert. Und ansonsten die Referenz, die ich am ehesten mir anschaue, das ist die von SitePoint.
Da verlassen wir dann allerdings die deutschen Gefilde.
Richtig, aber das ist auch spätestens der Moment, wo wir die deutschen Gefilde jetzt verlassen müssen, weil ich echt nicht wüsste, welche Seiten wir in Deutschland noch groß empfehlen sollten.
Es gäbe noch allerdings halt auch alles andere als wirklich aktuell und auch keine vollständige Referenz, sagt der Name schon, CSS4U. Hat mir früher auch ziemlich weitergeholfen und hin und wieder schaue ich da immer noch mal rein, wenn ich mal was verwende, was ich sehr selten verwende, was sehr selten vorkommt. Aber ist halt auch leider nicht mehr wirklich aktuell.
Nee, die ist mit dem Erschaffer dann im Prinzip gestorben. Der Erschaffer hat das irgendwann mal abgegeben.
Ja.
Genauso wie Stefan Münz sein Self-HTML-Projekt. Und im Gegensatz zu Self-HTML hat die nächste Truppe, die das Ganze übernommen hat, dieses Projekt nicht wirklich weitergeführt. Da ist zwar mal das Impressum geändert worden, aber inhaltlich ist eigentlich bei CSS4U nichts mehr passiert. Das ist immer noch die Version 3.1 wie vor 5 Jahren auch.
Mhm.
Oder vor 4 Jahren. Und das ist schade, weil man da sehr schnell zu Informationen kommt, die aber leider nicht mehr up-to-date sind. Also Opera 6 interessiert mich jetzt wirklich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr in der Referenz drin.
Und das Safari 1 hat bestimmt auch noch 0,0%.
Ja, und IE existiert da nur noch bis zur Version 6. Also das ist leider nicht mehr aktuell. Und ja. Ich denke, das wird auch nicht mehr wiederbelebt werden.
Zum Lernen wirklich schwierig. Und wie gesagt, aufgrund allein schon dessen, dass man nicht weiß, was der 7er und 8er IE halt unterstützt, natürlich ungeeignet. Zum Nachschlagen machbar, sollte allerdings eigentlich auch ein vernünftiger Editor halt abbilden. So,
ja.
Also mein Editor schlägt mir ja schon entsprechende Dinge vor, deswegen, ja, also Self-HTML, CSS4U bin ich auch immer seltener drauf.
Ja.
Ja, und dann, wenn wir nicht noch einen Blick auf die gedruckte Landschaft in Deutschland werfen wollen, was wir ja sicherlich auch nochmal machen könnten,
dann gibt es ein paar wenige Seiten, die für Anfänger wie auch für Profis dringend empfehlenswert sind im englischsprachigen Bereich. Also ja. die Referenz von SitePoint kann ich immer nur wieder hervorheben. HTML, CSS, JavaScript gibt es auch als Firefox-Erweiterung, gibt es als Firebug-Erweiterung, gibt es als kleines Tool für das Dashboard im Mac und ich glaube, es gibt es mittlerweile auch als R-Applikation. Okay. Also alles. Es gibt es auch gedruckt, abgesehen davon. Und als PDF kann man sich's auch kaufen.
Genau, also neben der Referenz machen die auch noch ganz viel anderes Zeugs.
Ja.
Verlegen, glaube ich, auch selbst Bücher.
Ja.
Und ich glaube, haben sogar auch Video-Content. Also ich muss gestehen, ich bin da auch eher in der Referenz unterwegs, weil das halt so im Moment die Lücke füllt und auch ziemlich aktuell ist.
Ja. Hat nur leider immer noch keine Auflistung der Attribute, die bei einem Element erlaubt sind. Das ist das, was für mich immer noch Self-HTML ansteuerbar macht. Also Self-HTML nutze ich als Referenz noch, um zu schauen, welche Attribute darf ich nehmen. Beziehungsweise nutze ich noch mit einzelnen Artikeln, wenn ich mal die Robots.txt erklärt bekommen möchte.
Ja.
Das gibt es immer noch als sehr guten Artikel dort und ansonsten halt nicht.
Klar.
Was noch sehr empfehlenswert ist, das ist die Entwicklerseite von Opera, dev.opera.com und dort das Opera Web Standards Curriculum. Das ist sehr interessant, das sind etwa 50 Artikel von unterschiedlichen Autoren. Unser Freund Chris Heilmann ist da sehr stark vertreten und das geht von einführenden Artikeln zu fortgeschrittenen, über fortgeschrittenen zu Profi-Artikeln. Ist sehr empfehlenswert, alles auf Englisch. Ich glaube, es gibt es auch auf Schwedisch oder so, aber jedenfalls nicht.
Nichts, was mir
nichts,
helfen
was
würde,
uns ja. jetzt weiterhelfen würde. Aber es ist jedenfalls so rein inhaltlich absolut klasse. Modern, gut gehalten. Damit kann man einen guten Einstieg bekommen.
Fehlt halt nur leider noch eine deutsche Umsetzung. Das wäre natürlich schön.
Ja. Kannst dich ja nachher dran machen.
Warum nicht? Ich denke, was man auch in einer Reihe mit Opera erwähnen kann, ist das, was Yahoo da macht. Das ist auch ziemlich wertvoll, besonders was JavaScript angeht.
Ja. Yahoo bietet unglaublich viel für Entwickler, allerdings in diesem Falle mehr für Fortgeschrittene oder eher für Profis. Aber auch Anfänger können bei manchen Sachen so ein Aha-Erlebnis bekommen. Yahoo bietet Filmaufnahmen von Vorträgen, die bei Ihnen in irgendeinem Büro meistens so wohl in der Zentrale gehalten wurden. Da gibt's immer mal wieder so Vorträge vor Entwicklern. Und sehr empfehlenswert finde ich immer wieder die Vorträge von Douglas Crockford über JavaScript.
Ja.
Der hat mittlerweile, glaube ich, 6 oder 8 oder noch mehr Vorträge gehalten zum Thema JavaScript. Der fängt von ganz, ganz weit hinten, ganz in der Geschichte an und erzählt die einzelnen Spracheigenschaften, Spracheigenarten von JavaScript. Wirklich sehr schön. Sollte man sich dringend mal anschauen, wenn man sich mit JavaScript beschäftigt und auch wenn man nicht JavaScript pur schreibt, sondern jQuery oder Prototype nutzt, hilft es doch, zu wissen, was da drunter die Sprache, die das Framework dann nutzt, dann eigentlich tut und was so der Grundgedanke ist.
Abgesehen davon finde ich es auch wirklich einfach spannend.
Ja,
also ein super, ja. Schon fast historischer Einblick.
Ja, und es gibt zu dem Bereich dann, diesem Bereich YUI Theater dann noch sehr viele andere Artikel, die teilweise über die YUI gehen, aber auch mal über jQuery und über bestimmte Bereiche der YUI, wie dieses CSS-Framework. Also es ist schon recht interessant.
YSlow kommt auch noch dazu. Da haben sie
richtig,
auch noch ein
Firebug. Was. Es gibt, also ist allerdings schon sehr alt, der Vortrag, da hat der Firebug-Entwickler da mal gezeigt, was man mit Firebug so machen kann.
Okay.
Und wer das wie ich im Wesentlichen zum CSS-Kontrollieren nutzt und dann sieht, wie der sich eigentlich überhaupt nicht für CSS interessiert, sondern erstmal zeigt, was man mit JavaScript alles machen kann,
ja.
Für den ist das auch ein Aha-Erlebnis. Also für mich war das damals auch interessant zu sehen, was man alles damit machen kann, wenn man es kann.
Ist auf jeden Fall ein riesengroßer Fundus.
Ja.
Muss man natürlich auch wieder der englischen Sprache mächtig sein. Ist aber dafür deutlich, wirklich deutlich besser sortiert als meinetwegen Webmaster Pro oder sowas.
Ja.
Kann man sich sehr gut durchklicken und auch mal am Wochenende drin verbringen. So, damit kommen wir dann auch eigentlich schon in Richtung Blogs und Blogmagazine. Das sind dann natürlich auch wieder Sachen, die kann man keinem Anfänger in die Hand geben, weil sie leiten einen nicht. Ist wahrscheinlich eher ja gedacht, um sein Wissen zu erweitern, oder?
Ja, es ist zum Erweitern des Wissens, aber es kann auch genauso für grundlegende Informationen genutzt werden. Es ist nur im Gegensatz zu solche Magazine sind nicht wie Self-HTML komplett strukturiert, also ja, so richtig durchdacht, wo es für alles was es gibt, sondern das kommt dann sukzessive, wie gerade mal ein Artikel da ist. Und dann gibt's mal einen grundlegenden Artikel zum Beispiel über SVN, dann lernt man halt mal was über SVN, das wird man in so einer Referenz wie Self-HTML schwerlich oder gar nicht finden.
Klar.
Es gibt auch mal was vielleicht über Positionierung, aber dann gibt's auch mal ein bisschen erweiterte Geschichten mit jQuery oder mit CSS3. Das ist dann einfach ein wildes Sammelsurium und da kann man sich dann was heraussuchen. Und was ich da immer sehr gerne wieder mir anschaue, das ist NetTuts Plus.
Ja.
Die haben ganz interessante Themenmischungen. Six Revisions ist auch so einer der Blogs, auf die ich immer wieder stoße.
Ja.
Früher habe ich solche Blogs abonniert und die RSS-Feeds mir durchgelesen und spätestens seit einem halben Jahr habe ich festgestellt, lese ich schon gar keine RSS-Feeds mehr. Ich bekomme das alles durch Twitter mit, welche empfehlenswerten Artikel es gerade so gibt. Das ist so mein aktueller Feedreader, Twitter.
Na, ich habe noch einen Feedreader, aber der ist ziemlich klein geworden und sehr spezifisch. Also Dinge, wo ich einfach keinem Follower, der an sowas interessiert ist.
Ja.
Aber ansonsten gebe ich dir recht, also das meiste bekommt man inzwischen echt über Twitter mit. So zu der Blog-Geschichte gibt es halt auf jeden Fall was Deutsches, was man auch empfehlen kann, Dr. Web. Ziemlich viele Artikel sind nicht kostenfrei. Jetzt haben wir, glaube ich, 79 Euro im Jahr. Aus dem gleichen Hause hätten wir allerdings auch noch eine englische Quelle anzubieten, das Smashing Magazine. Ziemlich gemischtes Angebot, würde ich sagen. Auch viel in Richtung Design, viel in Richtung, ja, in letzter Zeit leider viel in Richtung die 35 besten irgendwas.
Nee, ich glaube, die Phase haben sie gerade hinter sich. Also die hatten
meinst
also
du?
Ja, die hatten so eine Phase, so die 100 besten WordPress-Templates
ja.
Und zwei Wochen später waren es die 50 allerbesten und danach die 75 allergeilsten WordPress-Templates.
Ja.
Das haben sie so ein paar Monate gemacht, immer diese Listen. Dafür sind sie oft gescholten worden.
Ja.
Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde solche Listen gar nicht so doof, weil die mich auf neue Ideen bringen, weil die mir teilweise auch einfach die Perlen aus dem Internet hervorholen, die ich ansonsten nicht finden würde, weil ich vielleicht auch gar nicht danach suchen würde. Aber wenn du nur die 75 Besten, die 130
genau.
Geilsten und so hast, es sind ja immer die Besten, die Tollsten, die Schönsten, die was weiß ich was.
Der redaktionelle Inhalt hat mir
dann
ein bisschen gefehlt.
Dann macht's wenig Sinn, aber in der letzten Zeit haben sie sehr viele redaktionelle Artikel. Es gibt auch einen sehr schönen Artikel über Zen-Coding, mein neuestes Liebling, mein neuesten Liebling, schön groß aufgemacht oder einen großen Artikel über Floats, der dann auch wieder zu interessanten Tutorials leitet. Das ist ganz gut. Oder Chris Heilmann hat in der letzten Zeit einige gute Artikel für Smashing geschrieben. Die sind mittlerweile inhaltlich wieder besser geworden und sie haben, glaube ich, jetzt mittlerweile auch so eine Art Netzwerk gebildet mit anderen Seiten oder haben
ja
teilweise aufgekauft. So dass das jetzt mehr so ein auch schon ein Wissenshub wird, den
ja, genau,
man auch nutzen kann. Das finde ich gut.
Es gibt halt genau dazu halt eine Seite, irgendwo ein bisschen vergraben, wo sie ihre Partnerschaft oder was auch immer das ist, da mal zusammenstellen. Und da sind auch noch wiederum viele gute Quellen dabei. Allesamt englischsprachig, sind glaube ich 20, 30 Blogs oder sowas.
Mhm.
Teilweise auch ein bisschen, naja, nicht unbedingt nur Blogs, auch einfache Sammelsurien. Aber auch vieles Gutes dabei, kann man auch nochmal vorbeischauen. Das Smashing Magazine hat jetzt vor kurzem auch ihr Smashing Book rausgebracht, habe ich irgendwie vor ein paar Wochen auch schon mal angekündigt, habe ich inzwischen halb gelesen, bin leider noch nicht ganz durchgekommen, ist einiges dabei, was interessant ist, geht allerdings viel in Richtung Design, Usability und solche Geschichten. Ja, auch so ein bisschen was über CSS, Typografie und Co., aber vor allem Design und Usability, Farben und sowas halt. Aber kann man auf jeden Fall empfehlen. Wollen wir noch mal einen kleinen Überblick über die Buchlandschaft geben?
Ja, können wir mal machen. Ich hatte mal letztens einen Überblick über empfehlenswerte Bücher mal so für mich für einen Vortrag zusammengestellt und musste dann feststellen, dass ein Großteil dessen, was ich vor allen Dingen Anfänger empfehlen würde, bei Galileo erscheint.
Ja.
Ein Großteil, nicht alles. Muss aber auch mittlerweile dann dazu sagen, dass so manche Bücher davon einfach das Problem haben, dass sie zu aktuell geschrieben wurden und dann auch sehr schnell wieder veralten.
Mhm.
Also das Frank Bongers hat ein riesen fettes Buch rausgegeben, das so als Referenz zu HTML, XHTML, CSS gilt. Das hat, glaube ich, 1300 Seiten. Damit kann man also prima jemandem Kopfschmerzen bereiten, indem man es ihm über den Schädel zieht. Man kann es aber schwerlich im Zug mitnehmen und es passt. Es ist auch nicht bequem genug, um es im Bett zu lesen. Aber es ist halt eine große, umfangreiche Referenz. Nur die ist, glaube ich, auch schon 2 Jahre alt. Und wenn da irgendwelche Informationen über Browsern drinstehen, dann sind die auch bei Drucklegung schon fast veraltet gewesen und heutzutage auf alle Fälle.
Ja.
Und ist trotzdem eine interessante Referenz. Um CSS zu lernen, ist zum Beispiel das Buch von Kai Laborenz, CSS Praxis, auch bei Galileo, recht empfehlenswert, aber auch das ist schon mittlerweile, glaube ich, 2 Jahre alt in der letzten aktuellen Auflage. Auch da lernt man aber zumindest so, dass die grundlegende Vorgehensweise schon mal ganz gut. Und da muss man ja nicht dauernd mit Tabellen arbeiten, ob welcher Browser jetzt was unterstützt. Ich denke mir, wenn es darum geht, welcher Browser welche aktuelle Technik unterstützt, sollte man sich weniger auf Bücher verlassen als aufs Internet, weil sich einfach zu viel tut. Also ein Buch hat nachher eine halbes bis dreiviertel Jahr Vorbereitungszeit und das funktioniert dann nicht mehr.
Die Grundlagen bleiben allerdings trotz alledem relativ konstant über ein paar Jahre. Also deswegen, es gibt halt ziemlich viele, die ich kenne ziemlich viele Anfänger, die einfach gerne ein Buch in der Hand haben wollen. So, und deswegen ist es klasse, wenn halt solche Werke nicht so sehr auf den wirklich aktuellen Stand setzen und halt, keine Ahnung, einen IE7-Bug oder sowas ins Ausführlichste beschreiben, weil der gegebenenfalls sowieso dann schon einfach obsolet ist, ja.
Was ich ein sehr schönes Buch für Anfänger finde, und zwar egal, in welchem Bereich sie sich im Web tummeln, im Bereich Web tummeln, das ist das Buch Praxisbuch Web 2.0 von Vitali Friedmann, der ja auch hinter Smashing Magazine steckt. Das ist so ein bunter Rundumschlag über alles, der im Detail manchmal ein bisschen zweifelhaft ist. Also so der Bereich über CSS, da hätte ich so manche Diskussion sicherlich noch mit ihm auszufechten, ob man das so schreiben kann, wie er da macht. Der Vorteil von diesem Buch ist allerdings, dass er auf den ein paar hundert Seiten einfach das Web in all seinen Schattierungen einfach mal erschlägt. Ohne es komplett abzufrühstücken, aber er bietet dir schon mal einen Einstieg, einen thematischen Einstieg. Und dann kannst du dich ja weiter freischwimmen. Aber du siehst zum Beispiel schon mal, das gibt es. Und dann kannst du halt weiter forschen. Aber mehr ist das auch nicht, als einfach nur mal so ein bisschen ein Leckerli dir rüber zu werfen, damit du selber weiterfindest.
Schmeißt der Postbote bei dir irgendwelche Fachmagazine in Briefkasten, die du liest?
Ja. Ich lese sehr gerne das Webstandards-Magazin.
Ja.
Das PHP-User. PHP-Magazin habe ich früher mal für geschrieben, vielleicht demnächst auch mal wieder. Da verstehe ich die wenigsten Artikel wirklich, weil ich nicht so tief im Thema PHP drin bin. Aber für PHP-Profis finde ich das auf alle Fälle interessant. T3N lese ich sehr gerne.
Ja.
Weil gerade die PHP-User, T3N und Webstandards-Magazin haben eine gute thematische Mischung. T3N, finde ich, hat noch die kürzesten Artikel. Das kann manchmal gut sein, das ist nicht immer toll.
Ja.
Aber es bietet dir zumindest mal einen kurzen Einblick. Und das Webstandards-Magazin hat, finde ich, inhaltlich einfach schon Maßstäbe gesetzt. Das sind teilweise richtig intelligente Artikel drin. Das Design ist nicht so mein Ding, aber das ist Geschmackssache.
Ja, das würde ich mit dir komplett teilen. Ich würde noch aus kreativer Designsicht die Page und die Weave hinterherwerfen. Da schüttelt einer den Kopf, Hilfe, rennt mir gleich aus dem Zimmer. Muss man mögen. Also es hat einen komplett anderen Ansatz. Webstandards Magazin kümmert sich logischerweise um das, was halt auch so in dem Titel des Magazins steht. Page und Weave gehen da halt einen komplett anderen Weg. Ich lese sie sehr gerne, habe sie im Moment sogar auch beide abonniert. aber da werden wir wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen.
Nein, also gut, ich bei mir ist auch das Problem in diesem Falle, ich bin Entwickler und kein Designer und ja. Bei der Page ist das Page ist ein Magazin für Printdesigner in meinen Augen und das Internet kommt bei denen im Wesentlichen vor in Form von Flash. Was nicht Flash ist, ist Flash oder Silverlight und wenn es nicht Flash oder Silverlight ist, dann ist es vielleicht mal Dreamweaver. Aber ansonsten existiert bei denen das Web eigentlich nicht als also bei denen muss das Web offensichtlich zucken
ja.
Und typografisch irgendwie geil sein. So
das,
und
das muss Weave, man auf jeden Fall
Weave
sagen.
Weave hatte ich die ersten beiden Ausgaben als Probeabo. Die fand ich schon rein designtechnisch eine Frechheit. Ich lese solche Zeitschriften auch im Bett. Gerne so vorm Einschlafen noch so ein, zwei Seiten. Es gab einfach viele Seiten, die konntest du nicht lesen. Weil das waren Sachen, die würde ich ansonsten liebend gern Grafiker immer um die Ohren schmeißen, wenn du einfach einen fast keinen Kontrast hast, den du nicht lesen kannst. Also so gelbe Schrift auf schwarzem Untergrund. Unmöglich. Und die Inhalte waren auch wieder was für die Generation derer, die im Wesentlichen, bei denen im Wesentlichen das Internet zuckt und Laute macht. Und wer das mag, für den ist Weave genau richtig.
Ja.
Und für mich halt nicht. Also für mich ist das definitiv keine Zeitschrift. Man muss wissen, wo man halt dran ist. Genauso wie der Designer mit dem Webstandards-Magazin oder mit T3N nichts wird anfangen können.
Das ist wohl wahr.
Ja, aber das sind leider noch zwei unterschiedliche Welten. Mal noch so zum Schluss möchte ich noch gern zwei Bücher empfehlen, die ein bisschen, oder sagen wir mal drei Bücher, die noch so ein bisschen abweichen von dem, was ich eben erzählt habe. Für die Designer, die bei denen es nicht immer zucken muss, empfehle ich noch das Buch von Manuela Hoffmann, Modernes Webdesign, die Designern dann zeigt, wie man fürs Web richtig designt und auch ein bisschen codet, also auch Hintergrundinformationen bietet, wie dann aus den bunten Bildchen das wird, was auf die dann nachher die Kunden drauf klicken können.
Ja.
Und mal abseits von dem ganzen Kram, Zeitmanagement für Webentwickler bei O'Reilly finde ich total klasse. So für uns beide. Allerdings muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe es gelesen, ich glaube, ich muss es noch zwei, dreimal lesen und dann auch befolgen, dann wird das Buch richtig gut. Das ist im Prinzip Getting Things Done für Entwickler. Richtig gut. Und Handbuch der Webnavigation kann ich jedem nur empfehlen, der sich als Designer mit dem Web beschäftigt, aber auch als Entwickler, weil man da die unterschiedlichsten Aspekte der Navigation mal nahegebracht bekommt und dann erstmal so richtig rafft, welche Details der Webseite alles eine Navigation sind und was man da alles richtig und falsch machen kann. Sehr gutes Buch, gibt's auch bei O'Reilly, ist von einem Amerikaner geschrieben, der in Deutschland arbeitet. Interessanterweise erst auf Englisch erschienen und dann erst auf Deutsch. Aber sehr schön gemacht. Auch sehr sehr schön gestaltet und Beispiele aus der ganzen Welt. Der hat also nicht nur Europa zentriert oder USA zentriert Beispiele genommen, sondern von überall her und da ist keine Zeile Code drin. Da geht's nur drum, grundsätzlich um Navigation, finde ich gut.
Ja, klasse. Ich glaube, so. Damit können wir unseren riesen Rundumschlag auch so langsam beenden. Du musst auch jetzt deinen Zug erwischen und wieder gegen Heimat fahren. Ja, wie gesagt, eure Quellen sind natürlich super interessant, also schreibt die in die Kommentare. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob es noch ein, zwei Dinge gibt, über die ich bisher noch gar nicht gestolpert bin. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du mal in Hannover warst.
Mich auch.
Wenn der Weg nicht ganz so lang wäre, würden wir das wahrscheinlich viel, viel öfter machen.
Ja.
Aber da gibt es sicherlich noch mal die eine oder andere Gelegenheit. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Adios.
Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.